Das Wetter ist halt ein chaotisches System, das passt sich irgendwie an. Da sind ganz bestimmte kleine Dinge ausschlaggebend für die Entwicklung. Und wir können noch so viel Computerpower da reinstecken, mehr als ein paar Tage im Voraus wissen wir einfach nicht, wie es wird. Und das finde ich schon spannend und faszinierend, dass es also wirklich noch Dinge gibt, die man einfach auf sich zukommen lassen muss.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Und wie ist das Wetter bei euch? Boah, Mama, wenn du mich das fragst, ne, dann denke ich immer, ey, es gibt so viel Wichtigeres, als übers Wetter zu reden. Thomas, worüber redest du lieber als übers Wetter?
Auch ich rede eigentlich gern übers Wetter. Also ich finde es interessant, klar, logisch und ist immer ein gutes Thema, um den Einstieg zu finden. Aber ich rede auch gern über andere Dinge. Also ja, ich rede auch gern über Fußball, Radio, rede ich auch gern drüber.
Ja.
Ja, alle möglichen Themen. Also es gibt so viel, worüber man reden kann.
Ja gut, aber in dieser Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr reden wir viel übers Wetter, denn wir haben, ihr habt ihn schon gehört, den Meteorologen und Wetterexperten Thomas Becker zu Gast. Viele von euch kennen ihn bestimmt schon aus diversen Shows bei Radio Essen, aber du arbeitest auch für andere Sender, ne?
Ja, genau. Also ich bin eigentlich angestellt bei Radio NRW. Das ist sozusagen der Mantelprogrammanbieter für die ganzen Lokalradios, unter anderem für Radio Essen in Nordrhein-Westfalen. Also ich mache auch viel für andere Sender und eben auch für unser Rahmenprogramm. Also ich bin in NRW eigentlich fast überall unterwegs.
Und dann bist du in ganz vielen Sendern zu hören.
Ja, genau.
Wunderbar. Ich bin Fabian Schulenkopf und ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Dich wollen wir natürlich erstmal kennenlernen. Das machen wir in diesem Podcast traditionell mit dem Steckbrief.
Okay.
Ich gebe dir den Kasten quasi vor und du füllst den mit deinen Worten aus.
Gut.
Vollständiger Name.
Thomas Andreas Becker.
Aktuelle Berufsbezeichnung.
Diplom-Meteorologe.
Das Diplom ist auch wichtig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Denn der Begriff Meteorologe ist tatsächlich nicht geschützt. Also so könntest du dich auch nennen. Wenn du jetzt sagst, ich habe Lust und Interesse an Wetter, könntest du sagen, ich bin der Meteorologe Fabian.
Oder wenn mein Vater wieder mit irgendwelchen Bauernweisheiten kommt.
Ja, genau.
Anzahl der Ehen und der Kinder.
1, 2.
Liebstes Hobby?
Funkempfang.
Also das Radio.
Nee, nicht das Radio, sondern generell so eher Richtung Amateurfunk und sowas.
Ach, du bist Funker?
Ja, also ich bin kein lizenzierter Amateurfunker, aber ich interessiere mich dafür und versuche vor allem auf der Empfangsseite da so ein bisschen was zu machen. Soweit, wie man möglich empfangen kann, zu gucken und solche Sachen.
Na, dann habe ich schon eine Ahnung für einen der nächsten Punkte gleich.
Ja,
bin gespannt. Andere Frage. Bei diesem Film habe ich zuletzt geweint.
Boah, das ist eine gute Frage. Da weiß ich nicht mehr tatsächlich. Irgendwann in der Kindheit, glaube ich, aber kann ich mich nicht mehr erinnern.
Okay. Mein größtes Vorbild?
Auch schwierig. Eigentlich, so ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich nicht.
Mein liebstes Reiseziel?
Mein liebstes Reiseziel? Tja, es gibt so viele schöne Gegenden. Ist ganz schwer, sich auf irgendwas festzulegen, finde ich jetzt ehrlich gesagt. Ich fahre gern nach Sylt.
Bist du denn eher so der Kalt- oder der Warm-Typ?
Eher kalt, also nicht zu lange, zu kalt, das jetzt nicht unbedingt, aber ich war ja mal, vielleicht weißt du es, ein Jahr in der Antarktis, da war es natürlich sehr kalt, das mochte ich gerne, aber es ist natürlich auch so, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit draußen im Zelt war, sondern ich hatte schon in einer warmen Station mein Zimmer, deswegen also zu lange zu kalt fände ich jetzt nicht gut, aber ich finde es noch schlimmer, wenn es zu lange zu heiß ist. Also ich würde, sagen wir mal, gemäßigt. Ja, das wäre das Beste.
Gut, dann haben wir dich schon mal einigermaßen kennengelernt und tatsächlich habe ich auch diese Frage auf dem Zettel. Du warst in der Antarktis, was hast du da gemacht?
Ja, ich bin ja Meteorologe und habe nach dem Studium dann dort die Wetterstation betreut an der deutschen Neumayer-Station. Die haben halt also da eine Wettermessstation, wo alle möglichen Geräte sind und in der Antarktis sind die Bedingungen ja sehr harsch draußen. Das heißt also, wenn man sich nicht drum kümmert, dann klappt das nicht mehr mit den Geräten. Die vereisen dann, die gehen kaputt, die Kabel brechen durch die Kälte und so weiter. Und da habe ich mich eben hauptsächlich um diese Messstation gekümmert.
Du hast sie dann jeden Tag warm gestreichelt oder wie?
So ungefähr, genau. Ich habe jeden Tag das Eis abgemacht, habe geguckt, dass alles noch ordentlich funktioniert. Und außerdem wird da das Wetter nicht nur am Boden gemessen, sondern es gibt auch Wetterballons, die man starten lässt. Das habe ich dann auch gemacht, jeden Tag einen und dann zwischendurch auch noch Ozonballons, um zu gucken, wie die Ozonschicht oben aussieht. Ja, und damit war der Tag dann schon ganz gut gefüllt.
Wie warst du da untergebracht?
Das war damals die Neumayer Station 2. Mittlerweile gibt es ja Neumayer Station 3. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist über dem Eis, steht so auf Stelzen über dem Eis. Damals war es unter dem Eis. Das waren so zwei große Röhren, in die so Baucontainer eingebracht waren. Und das war so etwa 18 Meter unter dem Eis damals, die Station.
Unter dem Eis?
Genau. Also die wurde, das ist ganz witzig, die wurde auf dem Eis gebaut. Also die, am Anfang sah man die Röhren so auf dem Eis liegen. Und dann im Laufe der Zeit durch den Schneezutrag und so weiter ist die immer weiter runtergesackt. Und als ich da war, war sie so etwa 18 Meter unter dem Eis. Da musste man also so ein paar Treppen runter und dann war man in der Station.
Du arbeitest in Oberhausen, bist also Pottkind.
Pottkind wäre übertrieben. Ich komme aus Düsseldorf, aber beruflich bin ich jetzt Pottkind, ja.
Das heißt, mit Schachtbau kennst du dich aus?
Ja, es geht. Also ich habe die Station ja nicht selber gebaut jetzt. Also das war alles schon da und ich musste das nicht selber machen. Also ich kenne mich insofern aus, dass ich als Kind immer gerne Löcher gebuddelt habe und versucht habe, irgendwie so tief wie möglich zu kommen. Aber das ist jetzt nicht so ganz professionell gewesen. Die Röhren hat man auf das Eis gelegt, hat die Station oben zusammengebaut und dann ist ja da in der Antarktis oft sehr starker Wind, der bringt jede Menge Schnee mit und so ist die Station immer mehr zugeweht worden, immer mehr Schnee ist da drauf gekommen und so ist sie dann im Laufe der Zeit halt immer weiter nach unten gesackt.
Ach so, ja. Okay. Wenn man da im ewigen Eis steckt, was macht man da dann noch den ganzen Tag?
Ja, also als Meteorologe, wie gesagt, ist man eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, weil man alle 3 Stunden Wettermeldungen absetzen muss, zwischendurch sich noch um die Station kümmern muss, Ballon steigen lassen und so weiter und so fort. Fairerweise muss man nachts um 0, 3 und 6 Uhr das nicht machen. Da darf man also auch mal schlafen. Aber ansonsten ist man eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Aber die Frage ist natürlich nicht verkehrt. Es gibt ja auch andere Leute noch da unten, die nicht so einen strukturierten Tagesablauf haben. Und da kann es dann schon mal sein, dass die dann so einen Antarktis-Blues bekommen. Da muss man sich halt eine Beschäftigung suchen. Gibt aber jede Menge Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel gibt es eine Kaiserpinguin-Kolonie da in der Nähe der Station. Da kann man mal hinfahren und sich das angucken. Und ja, es gibt schon Freizeitmöglichkeiten. Natürlich nicht so weit verbreitet wie hier.
Was nimmt man dann für Eindrücke mit?
Toll, also tolle Eindrücke. Es ist einfach einzigartig, die Gegend da. Also nur Eis, aber das ist nicht nur weiß, das gibt es in allen möglichen Farben. Das kann mal blau aussehen und je nachdem, wie die Sonne steht, kann das auch mal rötlich wirken. Und ja, ganz tolle Wetterphänomene, also Riesenstürme gibt es da. Wie gesagt, schon mit dem Schnee, der durch die Luft weht, dann Meter hoch, also Schneetreiben. Dann gibt es Luftspiegelungen, die man da sieht, wo die Eisberge quasi am Himmel zu hängen scheinen und also ganz tolle Sachen. Und einfach diese Abgeschiedenheit. Also da ist es so, an der Neumayer Station, wenn man da wirklich im antarktischen Winter ist, dann ist der nächste Mensch so etwa 300 Kilometer entfernt. Da ist dann die nächste Station. Also so einsam ist das da und das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis.
Also eine richtig heftige Grippe zu kriegen, ist dann nicht so cool.
Kriegt man nicht, denn es gibt ja keine Viren. Man ist dann da mit 9 Leuten unten und die Viren dieser 9 Leute hat man irgendwann durch. Meistens schon im Sommer, während man da ist und danach kommen keine neuen Viren und man wird nicht krank. Also es war das erste Mal in meinem Leben, ich bin sehr anfällig für so Krankheiten, Erkältung und sowas, dass ich also ein Jahr überhaupt nicht krank war.
Wow. Ich glaube, im Isländischen gibt es ja 50 Wörter oder so für Schnee. Und wenn du das jetzt so erklärst, wie verschieden das da aussehen kann, dann kann ich das verstehen.
Ja, also kann man nachvollziehen. Ich meine, die haben ja da auch sehr viel Schnee und beschäftigen sich sehr viel damit. Und ich denke, wenn Deutschland jetzt in der Antarktis wäre und die Sprache hätte sich dort entwickelt, hätten wir auch so viele Wörter.
Mhm. Vom ewigen Eis, lass uns wieder zurück zu dir und zu uns und zum Wetter kommen.
Ja.
Was fasziniert, das muss ich jetzt nochmal langsam aussprechen. Ja. Was fasziniert dich an Sonne, Wolken, Wind, Schnee?
Ja, ich finde eigentlich das Tolle daran, dass man es, also man kann es schon vorhersagen, aber es gibt Grenzen. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, oder nicht nur ich, niemand kann sagen, wie es jetzt in 3 oder 4 Wochen wird. Das Wetter ist halt ein chaotisches System, das passt sich irgendwie an. Da sind ganz bestimmte kleine Dinge ausschlaggebend für die Entwicklung und wir können noch so viel Computerpower da reinstecken, mehr als ein paar Tage im Voraus wissen wir einfach nicht, wie es wird. Und das finde ich schon spannend und faszinierend, dass es also wirklich noch Dinge gibt, die man einfach auf sich zukommen lassen muss.
Hast du das als Kind irgendwie schon gehabt? So, ich guck mal in die Wolken, wie das Wetter morgen wird oder so?
Also ich habe mich dafür interessiert, aber jetzt nicht so extrem wie manche andere meiner Kollegen, die dann als Kind wirklich schon Aufzeichnungen gemacht haben und ganz genau aufgeschrieben haben, wie die Temperatur war. Und manche haben sogar dann Wetterberichte aus der Zeitung ausgeschnitten und sich das immer Tag für Tag so eingeklebt und gemerkt. So war das bei mir nicht, aber ich habe mich schon dafür interessiert, aber nicht nur fürs Wetter, sondern auch generell so für Naturwissenschaften. Und ja, so hat sich das dann irgendwie entwickelt.
Heutzutage sitzt du eher am Computer und wertest Wetterkarten aus und berichtest darüber im Radio. Sagst uns, morgen wird's sonnig, übermorgen kommt dann der Regen und am Wochenende haben wir hoffentlich super schönes, trockenes Wetter, dass wir alle toll im Garten arbeiten können oder auf dem Balkon oder in den Park gehen, wie auch immer. Wie bist du dahin gekommen zum Radio?
Ja, also in der Antarktis war das so, dass wir tatsächlich, das war im Jahr 2000, wo ich da war, dass wir die erste Gruppe waren, die Internetzugang hatten, und zwar die ganze Zeit. Und das hatte damit zu tun, dass im Jahr 2000 ja auch die Expo in Hannover war. Und da hatten wir einen Stand von dem Alfred-Wegener-Institut, was die Station betreibt. Und da gab es dann, deswegen brauchten wir das Internet, eine Standleitung hin zu dieser Ausstellung. Und da kamen dann Leute zu diesem Messestand und die konnten uns dann live in der Antarktis Fragen stellen. Und dann gab es auch ganz viele Radio- und Fernsehsender, die da waren. Da haben wir Interviews gemacht und sowas. Und so bin ich irgendwie auf diese Sache gekommen und habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich ganz nett und du kannst mal in der Richtung weitergucken, wenn du wieder in Deutschland bist. Ja, das habe ich dann gemacht und jetzt bin ich hier.
Das finde ich schön. Ich höre dir gerne zu, muss ich da mal zwischendurch sagen.
Danke.
Du hast eine sehr, wie ich finde, beruhigende und entspannende Stimme.
Ja, ich hoffe, du schläfst da nicht ein, wenn ich mal ein bisschen länger über das Wetter rede.
Nee, das nicht. Gut, nee, ganz im Gegenteil nämlich. Aber auch wenn es halt mal im wahrsten Sinne stürmisch wird, dann habe ich so den Eindruck von dir, behältst du die Ruhe.
Ja, ich behalte die Ruhe, muss ich ja auch irgendwie. Also ich bin natürlich aufgeregt, weil mich das dann auch fasziniert, was da auf uns zukommt. Aber ich versuche ja auch irgendwie dann das den Leuten rüberzubringen, dass da also was Besonderes jetzt passiert und dass man da aufpassen muss und was dann passieren kann. Und ja, das klappt halt nicht, wenn ich jetzt total ausgeflippt irgendwie. Ich muss dann schon versuchen, das irgendwie ruhig und deutlich zu erklären.
Ja, mein Opa hat auch immer gesagt, das Wetter können wir nicht ändern. Ist auch gut so, weil sonst gäbe es auf jedem Quadratmeter anderes Wetter.
Das stimmt, wir können es nicht ändern, aber wir greifen natürlich schon ein bisschen ein jetzt, ne, durch unser ganzes Zeugverbrennen und Klimaerwärmung, diese Stichworte. Damit ändern wir jetzt nicht direkt das Wetter. Also wir können jetzt natürlich nicht sagen, ich will morgen das und das Wetter, dann mache ich das jetzt so. Aber wir greifen schon in den großen Haushalt so ein bisschen ein.
Wie macht sich das bemerkbar?
Ja, generell erstmal hauptsächlich dadurch, dass es wärmer wird. Also die größte Gefahr sind tatsächlich Hitzewellen. Das ist natürlich nicht so spektakulär. Es ist einfach heiß und gut, wir als normale Menschen, die jetzt keine besonderen Schwierigkeiten damit haben, wir schwitzen einfach, okay. Aber ältere Leute, sagen wir mal, oder kleinere Kinder oder generell Leute, die irgendwie durch eine Krankheit schon geschwächt sind, für die ist das richtig heftig. Und wenn man sich die Todeszahlen anschaut, die sind bei Hitzewellen also deutlich, deutlich höher als bei anderen Sachen, die man so dann mitkriegt, wenn mal irgendwo ein Hurricane ist oder es ist starkes Gewitter mit Tornado und so weiter. Da sterben natürlich auch Leute, aber das ist kein Vergleich zur Hitze.
Kommt die auf uns zu?
Die Hitze?
Ja.
Ja, also wir haben es ja schon gemerkt in den letzten Jahren, dass es schon Rekorde gab, also weit verbreitet in Deutschland 40 Grad oder sogar ein bisschen drüber. Das ist schon für unsere Breiten das Obere, was eigentlich möglich ist, wenn wir jetzt ohne Klimaerwärmung gucken, und mit Klimaerwärmung kann es sogar noch ein bisschen weiter höher gehen. Also die Hitze kommt auch zu uns, ja.
Und das siehst du in deinen Karten und Auswertungen und Temperaturtrends?
Ja, also in meinen Karten wäre jetzt übertrieben. Also ich mache jetzt nicht selber diese Auswertungen oder diese Forschung. Das ist ja ein ganzer Forschungszweig, der da gemacht wird. Das kann ich natürlich nicht als Einzelperson machen. Aber wenn ich mir die Daten dieser Forschungen angucke, dieser Arbeiten, da sieht man das schon ganz deutlich, ja.
Wie blickst du darauf, auf den Klimawandel?
Ja, also ich finde es heftig, dass das tatsächlich, also es geht ja nur um, im Grunde genommen, um einen ganz kleinen Beitrag dieses Kohlendioxids. Das sagen ja auch Leute, die dann daran zweifeln, die sagen, ja, wie so ein winziger Bestandteil der Luft kann doch nicht so eine große Änderung hervorrufen. Doch kann er. Und das finde ich gerade faszinierend und auch ein Stück weit krass, dass also das bisschen, in Anführungsstrichen, was wir verbrennen, im Vergleich zur Riesenatmosphäre so einen Unterschied ausmachen kann. Aber ich bin auch einigermaßen optimistisch gestimmt, sagen wir mal, dass wir jetzt doch allmählich das Zeitalter der Verbrennung hinter uns lassen und jetzt so doch eher in Richtung erneuerbare Energien gehen. Denn das müssen wir sowieso machen. Denn mit Verbrennung können wir den Energiebedarf, wie wir ihn jetzt brauchen werden, in den nächsten 50, 100 Jahren mit der technisierten Welt, können wir gar nicht decken. Also so viel können wir gar nicht verbrennen. Das heißt, wir müssen dazu kommen, dass wir irgendwo anders unsere Energie herkriegen. Hauptsächlich von der Sonne. Also da kommt die meiste Energie her. Und wenn wir das immer mehr nutzen, dann sind wir auf einem guten Weg und werden auch immer weniger automatisch verbrennen.
Du fährst auch ein E-Auto, ne?
Ja, tatsächlich.
Wie stellst du dich noch darauf ein? Ich weiß nicht, hast du dann auch eine Solaranlage zu Hause oder benutzt weniger Plastik, ähnliches?
Ja, ich bemühe mich natürlich, solche Dinge zu machen. Eine Solaranlage habe ich jetzt zu Hause nicht, weil ich in einer Mietwohnung wohne und da kann ich jetzt nicht einfach irgendwie so eine Solaranlage draufstellen auf das Dach. Aber ich gebe mir schon Mühe, einigermaßen ressourcenschonend zu leben.
Kann ich mir halt gut vorstellen, wenn man, also gerade wenn man eben tagtäglich auf die Auswirkungen von dem Klimawandel schaut.
Ja.
Dass man sich dann besonders dafür einsetzt.
Genau, man hat es natürlich besonders im Hinterkopf dann nochmal.
Bekommst du da auch, ich sag mal, Gegenwind für? Denn du bist ja dann auch der Überbringer von schlechten Nachrichten. Ich denke mal so an Sturm Ela zum Beispiel, Flutkatastrophe im Ahrtal, du hast es gerade gesagt, trockene Sommer. Hast du da schon Feedback bekommen, dass dir gesagt wird, du bist hier derjenige, der Panik schürt, der sagt, ey, dieser Klimawandel ist so schlimm und dass es vielleicht auch missverstanden wird bei dir?
Das jetzt eigentlich nicht. Also die Beschwerden kommen eher dann, wenn es mal nicht gestimmt hat, die Vorhersage, oder wenn die Leute auch nur der Meinung sind, dass es nicht gestimmt hat, dann kriege ich böse E-Mails oder Anrufe oder so. Das passiert schon mal. Aber tatsächlich in der letzten Zeit auch weniger, denn ich mache es jetzt wirklich schon 20 Jahre, bin ich schon hier bei Radio NRW und man muss sagen, selbst in dieser relativ kurzen Zeit im Vergleich zur Geschichte der Wettervorhersage hat sich die Prognose doch deutlich verbessert. Also die Computer sind größer geworden, die Modelle sind besser geworden, man hat das alles besser angepasst. Deswegen sind also richtige Fehlprognosen wirklich selten in letzter Zeit.
Was machst du, wenn du mal so richtig daneben gelegen hast?
Ja, dann sage ich sorry und erkläre das dann, woran das gelegen hat. Das kommt schon mal vor. Also wenn ihr langjährige Radio Essen-Hörer seid, werdet ihr es schon mal gehört haben bestimmt, dass ich dann gesagt habe, also es hat jetzt doch mehr oder weniger geschneit gestern als gedacht oder geregnet oder sonst irgendwas. Und dann versuche ich eben das zu erklären. Kann ich natürlich nicht in aller Breite machen, denn irgendwann muss ja auch mal wieder Musik laufen. Also ich kann jetzt nicht so viel reden wie hier und das alles erklären, aber ich versuche das zumindest. Aber wie gesagt, glücklicherweise ist das wirklich sehr, sehr selten in letzter Zeit.
Aber hier haben wir ja jetzt die Zeit dafür.
Ja.
Kannst du mal so ein Beispiel erklären, wo du zuletzt oder was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du daneben gelegen hast?
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, aber es gab mal irgendwann im November eine Situation, wo es also sehr viel schneien sollte. Und da habe ich schon gesagt, boah, super, das wird dann schneien und da können wir morgen Schlitten fahren und 10 Zentimeter Schnee und hast nicht gesehen. Leider war das aber dann so eine knappe Sache, dass es doch gerade so nicht gereicht hat für Schnee und dann hat es geregnet.
Oh,
das war natürlich dann sehr unschön und alle hatten sich schon gefreut von wegen, oh, morgen Schnee. Ich glaube, es sollte auch, war sogar ein Samstag, wo das dann sein sollte. Also wäre noch nicht mal wahnsinniges Verkehrschaos gewesen. Ja, und da war ich selber sehr enttäuscht, muss ich sagen. Das ist so der letzte Fall, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Aber ich glaube, es ist mittlerweile auch schon wieder 7 oder 8 Jahre her.
Mhm.
Ja.
Du hast gesagt, so auf 3-4 Wochen kann man kein Wetter vorhersagen.
Ja.
Genau. Aber wie weit kannst du das Wetter vorhersagen? Beziehungsweise du und dein Team der Wettervorhersage?
Also es kommt ein bisschen auf die Wetterlage an. Es gibt Situationen, da weiß man nicht, was in der nächsten Stunde passieren wird. Also wenn man jetzt eine Lage hat mit starken Schauern oder Gewittern, da kann man nie vorher ganz genau sagen, wann und wo da was passieren wird. Also da muss man einfach abwarten und muss dann aufs Wetterradar gucken, wann sich die Dinger bilden und die einfach so verfolgen. Und dann kann man sagen, okay, jetzt in einer halben Stunde wird das zum Beispiel von Düsseldorf nach Essen gezogen sein oder so. Es gibt aber auch Lagen, so wie jetzt, also wir haben jetzt den 5. September 2023, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, aber solche Lagen wie jetzt gibt's auch, wo man ein stabiles Hoch hat und da kann ich jetzt schon mit relativer Sicherheit sagen, also bis zum Wochenende, heute ist Dienstag, bis zum Wochenende, also 5-6 Tage etwa, ist es mit relativer Sicherheit sonnig und trocken und auch warm, also es kommt eben so ein bisschen auf die Lage an.
Dieser Podcast wird vermutlich eine Woche danach, nach dieser Aufzeichnung online gehen.
Okay.
Dann können wir es überprüfen.
Ja, genau. Dann könnt ihr mal gucken, ob es wirklich gestimmt hat.
Aber dieses Hoch, diese Wolken, diese Windbewegung, die sieht man mit Satellitenbildern oder gibt es dann, wie heißt der Film noch, wo dann so kleine Kügelchen in den Wind geschossen werden oder so? Oder wie sieht man die? Wie bekommst du deine Daten?
Ich glaube, du meinst jetzt Twister, wahrscheinlich den Film über die Tornados, wo die dann versuchen, die Kügelchen in den Tornado zu schießen, um da die Messung zu machen.
Ja.
Das mache ich natürlich jetzt nicht selber und sowas wird jetzt auch nicht operationell gemacht, aber generell ist es so, dass man ja unterscheiden muss, wie informiere ich mich über das Wetter, was jetzt gerade ist. Da hast du schon gesagt, Satellitenbilder kann ich mir da anschauen, da sehe ich dann die Wolkenverteilung oder ich kann mir Wetterradarbilder anschauen, da sehe ich dann, wo es regnet und wo nicht. Dann weiß ich, wie das Wetter jetzt im Moment ist und wie es sich vielleicht so in der nächsten Stunde, in den nächsten 2 Stunden weiterentwickeln wird. Aber die längerfristige Vorhersage, dafür bin ich angewiesen auf Wettermodelle. Das sind also einfach mathematische Gleichungen, die den Zustand der Atmosphäre beschreiben, die halt in Computern gerechnet werden. Und da gehen dann die aktuellen Messdaten ein. Messdaten vom Boden, Messdaten von der Höhe, auch von Satelliten und so weiter. Und der Computer rechnet dann eben aus, wie sich das Ganze wahrscheinlich weiterentwickeln wird. Und darauf schaue ich dann, um die Vorhersage zu machen.
Jetzt wissen wir es auch.
Ja.
Endlich.
Jetzt können wir das auch machen. Es dauert natürlich eine Weile. Wenn es jeder selber machen will, dann braucht man eine gewisse Zeit.
Und dann können wir uns alle Meteorologinnen und Meteorologen nennen.
Könnte auch jetzt schon. Das ist ja egal. Der Begriff ist, wie gesagt, nicht geschützt. Also wenn man sich meteorologisch vorkommt, kann man auch sagen, hey, hier bin ich, der Meteorologe. Nur nicht der Diplom-Meteorologe. Das wäre dann nicht so gut.
Der Diplom-Meteorologe Thomas Becker, mit dem habe ich jetzt noch eine nächste Kategorie in diesem Podcast vor, nämlich die Kurzsatzrunde.
Okay.
Ich beginne einen Satz,
ja,
und du vervollständigst ihn.
Gut, ich versuch's.
Ein guter Arbeitstag beginnt für mich
um 4.30 Uhr mit allen verfügbaren Wettermodellen.
Und eine Tasse Kaffee?
Nee, ich habe absichtlich, weil ich immer so früh aufstehen muss, auf Kaffee verzichtet, weil ich gedacht habe, dann brauche ich immer mehr davon, um wach zu werden und so weiter. Deswegen trinke ich Kaffee nur zum Genuss, aber nicht zum Wachwerden.
Wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, sagen die meisten?
Das ist ja interessant.
Menschen, die den Klimawandel leugnen, entgegne ich?
Schau einfach mal auf die Daten.
Wenn ich mal richtig was zu lachen haben will?
Dann gehe ich auf YouTube und versuche, etwas zu finden, das lustig ist.
Und nimmst du dann noch daher diese Gelassenheit?
Tja, also nicht jetzt von Filmchen auf YouTube. Nö, ich glaube, das ist einfach eine Wesenseigenschaft.
Denn, wie gesagt, das mag ich sehr an dir. Diese Ruhe, diese Gelassenheit, auch jetzt in diesem Gespräch, das freut mich. Wir kommen nämlich so langsam schon zum Ende. Ich bin Fabian Schulenkorff und möchte euch natürlich nochmal die anderen Radio Essen Podcasts ans Herz legen. Den Tag in 5 Minuten, den täglichen Nachrichtenpodcast von Radio Essen, da gibt's eine Zusammenfassung des Tages. Und dann gibt's noch den Redebedarf mit Nadine Müller, Tobi Bitter und Mario Alt und immer wieder Gästen aus dem Radio Essen Team. Da wird dann auf die Woche zurückgeblickt und das gibt's natürlich alles kostenlos und nur durch Werbung finanziert, keine GEZ. Wenn ihr uns aber was Nettes tun wollt, dann schreibt uns gerne an podcast@radioessen.de. Lasst uns gerne auch eine schöne Bewertung da und abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Die kommt dann alle 2 Wochen frisch auf euer Smartphone. Ach so, und hört natürlich auch noch gerne die anderen Folgen vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Da haben wir schon mal mit einem Mitarbeiter vom Deutschen Wetterdienst in Schür gesprochen. Ach. Ja, der hat natürlich auch übers Wetter erzählt.
Ja.
Wir hatten Doc Caro zu Gast, Atze Schröder, Influencerinnen, Valentina Doronina oder Laura Morante, viele, viele mehr. Also, der Radio Essen Podcast Essen im Ohr hat eine lange Tradition und seit einiger Zeit gibt's auch die Tradition, dass wir unserem Gast das letzte Wort überlassen. Vorher habe ich aber noch die Frage an dich, Thomas Becker.
Ja.
Wie wird der Herbst und Winter 2023?
Tja, wie gesagt, weiß noch kein Mensch. Müssen wir abwarten, das ist ja das Schöne.
Ah, Mist. Ich konnte es ja noch mal versuchen.
Ja.
Dann überlasse ich dir jetzt das letzte Wort aus diesem Podcast.
Ja, war schön bei dir. Und das klang jetzt so spannend. Ich glaube, ich höre mir jetzt auch mal ein paar Folgen an.